Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschkow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Ivo Movie Pilot. Hallo Ivo Movie Pilot.
Lang ist es her, schön wieder hier zu sein.
Ja, ist wohl wahr. Und mir gegenüber sitzt der gute Pascal, nicht vom Moviepilot, sondern vom Filmstarts. Hallo Pascal.
Hallo.
Und ich finde es ja fast ein bisschen schade, dass wir heute über The Many Saints of Newark sprechen, denn wir sitzen hier, Eve, mit jemandem zusammen, der Dune nicht so toll fand. Und das wäre ja schon fast der interessantere Podcast, jetzt hier ein bisschen Pascal auszuquetschen, was ihm denn an Dune nicht gefallen hat.
Nobody is perfect.
Nein, ist ja auch vollkommen okay. Darf hier jeder seine eigene Meinung haben? Dein Meinungsartikel, was dir nicht gefallen hat, kommt am Wochenende, richtig?
Genau, der kommt am Samstag.
Dann, ihr habt es hier zuerst gehört. Mhm. Könnt schon mal die Pitchforks und die Fackeln rausholen.
Beschwerde mir an Leinwandliebe irgendwie.
Nö, hallo. Also. Das hat mit mir nichts zu tun. Bitte an Pascal schicken. Also an Redaktion.
Filmstarts Support irgendwie. So.
Redaktion@filmstarts.de.
Also wenn ihr stachel die Leute nicht an.
Würden wir nie machen, aber wie lautet die?
Nein, aber wir sind heute nicht wegen Dune hier, auch wenn es mich schon ein bisschen freut, dass der Film ja ein sehr gutes Startwochenende hatte. Ja. Ich war jetzt auch am Samstag nochmal, letzten Samstag nochmal drin und auch da war alle Plätze, die belegt werden konnten, waren voll. Also das Einzige, was ich überhaupt nicht mochte, ist 3D. Also ich habe den jetzt irgendwie nochmal in 3D gucken müssen, das ist absolut überflüssig, weil der Film ja auch nicht in 3D gedreht worden ist.
Ich bin eh häufig kein Fan davon, muss ich sagen.
Ja, geht gar nicht, 3D ist schlimm.
Also wirklich nur so bei den Sachen, die halt wirklich
Avatar
in 3D gedreht worden sind. Na, oder hier Scorseses Hugo Cabret, den fand ich damals tatsächlich, den habe ich im Kino gesehen, den fand ich tatsächlich so für die 3D-Effekte, weil du gemerkt hast, dass es halt auch wirklich bewusst viel so gedreht wurde. Das war wirklich sehr, sehr toll.
Ich glaube, beim Great Gatsby mit Leonardo DiCaprio war es auch sehr, sehr gut.
Da hatte ich tatsächlich eine gute Freundin, die hier bei uns mal gearbeitet hat bei Filmstarts, die war mit mir im Kino. Die ist aufgestanden, die konnte nicht mehr. Es gibt ganz zum Anfang gibt es doch diese Flugsequenz, wo das Flugzeug so diesen Sturzflug und dann landet die Kamera halt plötzlich in diesem Auto. Die ist rausgegangen, weil ihr wurde so schwindelig und schlecht, so, weil dieses 3D dazu und dann dieses Fallen war sehr.
Bei mir ist auch noch Pacific Rim gewesen, der erste. Der war gut in 3D. Der erste Pacific Rim.
Den habe ich nicht
im IMAX 3D gesehen. Ja, okay, das war ein Film gemacht fürs IMAX 3D. So. Aber
Okay, wir schweifen leicht dezent vom Thema ab, denn wir reden nicht über 3D, sondern über The Many Saints of Newark. Ein Film, der wahrscheinlich vor allen Dingen für alle Serienfans da draußen interessant sein dürfte. Denn es ist das Prequel zur Sopranos-Serie, die ja damals ziemlich hohe Wellen geschlagen hat bei HBO. James Gandolfini in seiner großen Durchbruchsrolle als Tony Soprano, der Mafia-Boss. Ich weiß nicht, also bei mir sind es jetzt, glaube ich, 4 Jahre her, dass ich die Serie überhaupt geschaut habe. Wie sieht es bei euch so aus? Erstmal überhaupt, seid ihr Fans der Serie gewesen und was habt ihr noch so in Erinnerung, was so toll daran gewesen ist?
Also ich fand die Serie damals unfassbar gut. Ich muss sie irgendwann mal wiedersehen. Deswegen, ich habe so viele Lücken mittlerweile. Ich komme mir vor, als wenn mein Gehirn ein Sieb ist, weil es schon so lange her ist. Ich habe die gesehen, als sie noch neu war. Mhm. Und ich glaube, die ging ja so zu Ende, kurz bevor Lost zu Ende ging.
Also 2007 lief die letzte Folge,
glaube ich. Ja, also ein paar, also 3 Jahre bevor Lost zu Ende ging, weshalb damals auch im alternativen Anführungsstrichen Ende von Lost sie das Ende von Sopranos parodiert haben. Mhm. Und das Ende wurde ja auch sehr, sehr heiß diskutiert damals. Ich fand die damals groß. Also die Serie ist so oder so revolutionär, weil sie halt wirklich dieses Cinematische in Serienform hatte. Und für mich hat die erste Episode damals sehr an einen Scorsese-Film erinnert. Weil sie war nicht so theatralisch und nicht so, sag ich mal, wie ein klassisches Gangster-Epos à la Der Pate, sondern eher in Richtung Goodfellas, teilweise sogar selbstreferenziell. Mhm. Und hatte einen sehr schönen trockenen Humor, war aber auch eine Familiengeschichte. Ich fand die Serie wahnsinnig stark.
Bei mir müssten es jetzt, glaube ich, so 7, 8 Jahre her sein, als ich die Serie geguckt habe. Deswegen bei mir auch viele Lücken, aber ich weiß noch, wie ich sie geguckt habe und wie grandios sie ist, wie Yves schon gesagt hat. Also diese Menschen hinter den Gangstern, um die es da geht, das ist schon brillant.
Wie gesagt, ich habe sie vor 4 Jahren so das erste Mal überhaupt geguckt und weil die landet ja auch auf jeder Serien-Top-Liste mindestens unter den ersten 3 Plätzen.
Zu Recht.
Und ich habe damals angefangen, ich bin ja auch so eigentlich so mit diesen ganzen Scorsese-Mafia-Filmen aufgewachsen. Und ich hatte gerade in Staffel 1 musste ich echt damit kämpfen, diese ganzen Charaktere auseinanderzuhalten, weil irgendwie die ganze italo-amerikanische Mafia besteht ja auch nur aus dicken Männern, die du davon unterscheiden kannst, ob sie mal mehr oder mal weniger Haare auf dem Kopf haben. Und dass sie irgendwie die merkwürdigsten Namen wie Pussy, Sal und keine Ahnung wie. Aber ich muss auch sagen, so dass man tatsächlich auch so diesen menschlichen Aspekt hinter dem Mafia-Paten da so reingepackt hat, weil er geht ja dann da auch zu dieser Psychiaterin wegen seinen ganzen Panikattacken und das darf ja draußen keiner wissen, so, weil es geht ja nicht an, dass der große, mächtige Tony Soprano irgendwie Angstzustände hat und so.
Schwäche
und
das zeigt.
Das erinnert ja erstens krass an diese Komödie, die es damals gab. Stimmt, mit Robert De Niro. Reine Nervensache, glaube ich. Und gleichzeitig war es dann halt doppelt und dreifach lustig, als ich es damals gesehen habe, diese Folge, da erinnere ich mich noch dran, die Therapeutin. Wird doch gespielt von der Ehefrau von Ray Liottas Charakter aus Goodfellas.
Ja.
Okay.
Richtig. Und, cool. Und deswegen hatten wir da schon direkt so eine Verneigung vor dem Genre.
Mhm. So. Ich glaube, in der ersten Folge Sopranos tritt auch Martin Scorsese direkt auf.
Wirklich?
Ja, er ist einer der Gäste, die aus diesem Nachtclub rausstürmen, wo Chris rein möchte, aber nicht reinkommt.
Ja, okay. Ja,
das, irgendwie sowas.
Auf jeden Fall. Das wäre natürlich cool so, weil ich meine, so eine Mafia-Serie zu haben und dich nicht vor dem Godfather of Mafia-Filmen irgendwie so zu verneigen.
Ja. Hätte. Und ich habe jetzt die ersten 2 Folgen noch mal gesehen und da gibt es ja auch eine Verbeugung dann, also von der Pate, wo sie halt in den Nachrichten eine Doku sehen über das organisierte Verbrechen und der eine Al Pacino zitiert, Michael Corleone mit "Just when I was out, they pulled me back inside." So, ja.
Ja, also die Serie, muss ich auch tatsächlich sagen, also die kann man echt immer wieder gucken, finde ich so. Also es ist natürlich schon so irgendwie so ein Projekt, weil da musst du halt wirklich hinterher sein. Vielleicht ganz kurz, wie standet ihr zu diesem höchst kontrovers diskutierten Finale, das ja einfach, also in der letzten Episode gibt es ja einfach Schwarzbild. Mhm. Die Familie Soprano wartet in einem Diner. Es spielt Journey's Don't Stop Believin' und auf einmal Schwarzbild.
Und das auch noch auf den Don't Stop.
Und ich weiß, ich habe irgendwie mal gelesen, dass damals ganz, ganz viele Leute bei HBO angerufen haben, ja, so nach dem Motto, ist das hier kaputt? Was ist hier los? Also, das kann doch nicht so enden. Und ich bin, eigentlich bin ich an diese Serie rangegangen mit diesem Wissen, so irgendwie so 50-50, so Leute hassen das Finale oder lieben dieses Finale. Und habe im Hinterkopf halt immer so gehabt, so, jetzt kommt dieses Finale und es ist wieder so kontrovers und so. Und muss dann aber sagen, ich fand es großartig.
Ja,
also dieses Finale, finde ich, ist so, es passt, gerade wenn man auch diesen ganzen Aufbau hat, wie was diese Familie in diesen Diner bringt, auf was sie da potenziell warten könnten, FBI, andere Schurken, Tochter und keine Ahnung. Und dann ist halt einfach so mit diesem Schwarzbild enden zu lassen, fand ich mega, mega cool.
Ich dachte das erste Mal auch, dass was mit meinem Fernsehen nicht stimmt. Ich war auch noch wesentlich jünger, muss ich dazu sagen. Ich sag, aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr habe ich es richtig lieben gelernt. Ich find's klasse, das Ende. Ich finde es wirklich großartig. Das ist eines der großen Enden da draußen. Aber Sebastian und ich, wir sind ja noch spezielle Weirdos, weil wir beide das Ende von Lost lieben. Okay, wir beide lieben das Ende von Lost. Und,
bei Lost bin ich raus. Ich habe keine Ahnung, was das Ende ist.
Oh, wow. Das, sehr gut. Guck dir die Serie irgendwann an.
Ja, das ist, Lost ist, glaube ich, noch kontroverser, ja, so vom Finale her, als das, was Sopranos hat.
Genau. Weil,
gut, Lost baut natürlich irgendwo auch noch mehr auf diese ganzen Mysterien und sowas auf. Sopranos ist ja trotzdem so sehr down to earth, so menschliches Drama. Nee, und
Charakterstudie.
Genau, richtig.
Genau.
Und
Und deswegen wurden dann sehr schnell diese Vergleiche herangezogen zwischen dem Lost-Finale, zwischen dem Sopranos-Finale. Ich liebe das Sopranos-Finale. Ich habe es auch vorbereitend für diese Show gestern noch mal auf YouTube geguckt und dachte mir, wow, wie die Leute aber doch darauf reagieren. Es gibt immer noch, also gerade im amerikanischen YouTube-Space, YouTube-Film-Space, kommen immer noch Videos raus, das Finale endlich erklärt. Das bedeutet es wirklich. Das habt ihr übersehen. Und das ist eigentlich fantastisch. Und genau so muss ein richtig gutes Ende sein. Es erinnert mich tatsächlich an eins meiner Lieblings-Serienfinalen ever. Und das ist auch von Angels. Sehr ähnliches Finale. Und das mag ich auch sehr gerne.
Ja, also ich finde das Finale auch gut, aber ich würde es jetzt nicht so krass damit vergleichen. Es wird ja jetzt immer wieder auch gerne gesagt, Sopranos ist so, Yves, du hast es vorhin auch gesagt, der Prime der Fernsehserien. So, was war denn jetzt so an Sopranos, also abgesehen von diesem Menschlichen, was ist es denn so, dass so viele Leute heute selbst immer noch hingehen und sagen, okay, Serien, hier Sopranos.
Ich glaube, es hat sich halt wirklich angefühlt wie eine Serie mit einer eigenen Vision, sogar optisch. Es gab Metaphern, es gab Familiendrama gleichzeitig, war es nicht sehr episodisch. Es gab lange Handlungsstränge, auch Charakterstränge, die sich durch 6 Seasons gezogen haben. Und etwas derartiges mit diesem Budget auch, das kannte ich persönlich bis dato nicht.
Ja, es war sehr filmisch und man hat als Zuschauer gemerkt, wenn man die Serie geguckt hat, wie man sich zusammen mit den Charakteren entwickelt hat. Also man wurde wirklich auf eine sehr komplexe Reise mitgenommen und gut, ich war damals vielleicht noch ein bisschen jung, als es rausgekommen ist, aber so im Nachhinein glaube ich auch, dass so Sopranos zusammen mit The Wire wahrscheinlich so die Geburt des Qualitätsfernsehens gewesen sind und das eingeleitet haben, was wir heute haben.
Ja. The Wire muss ich tatsächlich noch nachholen.
Ich auch.
Also The Wire ist die beste Serie aller Zeiten.
Ich hab hier und da mal reingeschaltet und das, was ich gesehen habe, hat mir immer ganz gut gefallen. Ich kam nie dazu, das Ganze zu gucken. Und wie viele Staffeln gibt es da? Gibt es auch
5.
Fünf, das geht ja eigentlich.
Das geht
ich,
ja noch.
Ich dachte immer, das sind 11 oder so. Und ich habe immer Angst, wenn ich weiß, ich habe eine Serie nicht geguckt, die 11 Staffeln, und ich so, wann?
Nee. Ja. 5 Folgen, glaube ich, immer 10, 5 Episoden, 5 Staffeln. So, 5 Staffeln und glaube immer 10 Episoden pro.
Ach, na, das geht ja.
Dann weiß ich ja,
was Aufgabe, Sebastian.
Ja, naja, ich muss jetzt gerade, gucke ich noch Mr. Robot das erste Mal. Okay. Ich habe jetzt Staffel 3 durch. Aber ja, bei Sopranos bin ich da vollkommen bei euch. Es ist eigentlich ein Film zerstückelt in mehrere kleine Teile, so, ne? Und ich meine, wenn man so guckt, was man halt vorher so an Serien geschaut hat, ich nehme mal so mein Lieblingsbeispiel, Akte X. So, wenn du mal 3 Folgen ausfallen lassen hast, dann war es nicht so schlimm, weil es war halt immer nur so dieses Episodische. Und bei Sopranos, wenn du mal 3 Folgen ausgelassen hast, dann
bist du selber raus.
Wer ist das? Warum ist der tot? Warum hasst der den? Und irgendwie sowas. Und das ist schon echt. Und wie gesagt, die Schauspieler, also James Gandolfini war immer ein sehr, sehr strahlender Charakter in dieser Serie. Aber was ich auch echt gut finde, so der ganze Cast drumherum. Also ich meine, selbst so ein Gandolfini ist nur so gut, weil alle anderen um ihn herum so funktionieren, dass sie ihn halt irgendwo auch aufbauen, ne? Und das bringt uns jetzt zu The Many Saints of Newark. Was haben wir gesagt? 2007 ging die Serie zu Ende. Wir haben jetzt 2021. Jetzt kommt ein Prequel-Film, in dem, also vor allem das Lustige ist, ich bin in dieses Kino gegangen gestern, als wir diesen Film geschaut haben, und dachte halt, es geht wirklich um die Vorgeschichte von Tony Soprano. Was ja aber tatsächlich nicht ganz so der Fall ist, weil Tony selbst als junger Teenager, übrigens gespielt von dem Sohnemann von James Gandolfini, der leider gestorben ist, also James Gandolfini ist leider gestorben. Yves, willst du vielleicht mal kurz versuchen, irgendwie...
Diesmal gebe ich weiter an.
Okay, dann geben wir...
Wir
machen das zusammen hier, Teamarbeit.
Naja, also im Prinzip geht es darum, wie die Sopranos-Mafia-Familie aufgebaut wird. Allerdings nicht über Tony Soprano, der das irgendwann über, der das natürlich irgendwann übernimmt, aber es geht ganz stark um Dicky.
Sein Onkel.
Genau, wie heißt er denn?
Multisanti.
Multisanti, genau, der Vater von Chris. Mhm. Und ja, man merkt schon so, dass das wohl ein relativ großer Mentor auch von Tony gewesen ist. Und im Prinzip spielt das Ganze vor Rassenunruhen in New Jersey. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das ist.
1967, ich habe vorhin noch mal geguckt. Also es wird genau diese Rassenunruhen sind tatsächlich 1967 ausgebrochen. Nicht nur in New Jersey, sondern überall so in Amerika. Aber das ist so dieses Jahr und halt auch dieser Bezirk da wurde halt ziemlich krass getroffen von diesen ganzen Unruhen. Was halt jetzt in diesem Film auch immer so ein bisschen im Hintergrund eine wichtige Rolle spielt.
Genau. Ja, und das spielt alles so damit ein, wie Tony es schaffen konnte, irgendwie den Clan zu übernehmen, obwohl es gar nicht so in dem Film thematisiert wird, aber es sind halt die ganzen Aspekte drin, die Tony zu dem gemacht haben, den wir dann in Sopranos kennenlernen. Und
Ich muss ja gestehen, ich habe so ein bisschen Angst, dass man diesen Film extra irgendwie so gemacht hat, um nach dem Motto sagen zu können, so, okay, wir packen noch mal irgendwann einen zweiten Teil raus, der sich dann halt wirklich mehr um den jungen Tony Soprano kümmert. Der Film könnte ja dann wirklich mehr so in diese Goodfellas-Richtung gehen, so, ach, jetzt bist du hier und jetzt fängst du als Läufer an und machst dies und das und sowas alles, weil wir halt wirklich ja einen ganz anderen Fokus hatten, als ich erwartet hatte. Also dieser Dicky, fand ich zwar auch eine coole Figur so für das, was er war, so, aber ich hatte halt so krass nicht damit gerechnet, dass jetzt dieser Fokus doch dann switcht.
Erst recht, ich glaube, der letzte Trailer, den ich gesehen habe, der letzte Trailer zum Film, der lockt einen sehr auf eine falsche Fährte. Der zeigt uns einfach nur, es fängt an mit der Schule, wie die Mama von Tony kurz reingehen soll und etwas ist falsch mit diesem Jungen und er muss ja klar auf der geraden Bahn landen. Ich dachte, ja, Sopranos, Prequel. So richtig ist es nicht, wenn ich es mit einem Prequel vergleichen müsste, mit einem anderen. Ich weiß, es ist ein Prequel, das du hast. Es ist ein Prequel, das ich mag. Das ist Prometheus. Weil Prometheus ist kein Alien-Prequel, so wirklich. Ich meine, es ist nebenbei ein Alien-Prequel. Also wenn man den Film kennt, ich will jetzt nicht alles spoilern, das ist auch schon fast 10 Jahre alt, der Film. Aber irgendwann gegen Ende sagt man, ach, das ist parallel auch ein Alien-Prequel. Mhm. Aber eigentlich gibt es da eine sehr eigene Mythologie und so ähnlich ist dieser Film. Es ist Dickies Geschichte, komplett eigentlich.
Ja, die dann halt irgendwann übergeht in Tonys Geschichte.
Ja.
Ne? Aber sehr spät.
Ja, so nebenbei mal immer wieder was eingestreut, genau, wo man ihn so sieht. Ach, da ist er ja.
Da ist er ja, ja, ja.
Genau.
Weswegen wir auch so ein bisschen ja darüber geredet haben, dass wir diese Serie jetzt nicht wirklich frisch im Kopf haben, war einfach auch so ein bisschen der Grund, allen da draußen zu sagen, man muss die Serie jetzt A, nicht wirklich frisch im Kopf haben, um diesen Film zu schauen. Es gibt natürlich Charaktere, die wir aus der Serie kennen, die wir hier in jüngerer Form irgendwo wiedersehen. Das sind halt auch, finde ich, aber auch mehr so kleine Easter Eggs, so am Rande. So. Wenn du sie kennst, denkst du so, oh ja, den kenne ich. Und wenn du es nicht kennst, dann ist es halt einfach nur ein Charakter irgendwo. Ja. Aber da muss ich echt sagen, sind die Casting-Leute wirklich, wirklich gut gewesen. Also gut, dass du den Sohn von James Gandolfini dazu kriegst, die Rolle seines Vaters zu übernehmen, ist schon mal irgendwo auch eine krasse Sache. Vor allen Dingen, weil ich gelesen habe, dass er die Serie vorher gar nicht kannte. Und er hat sie halt wirklich erst geguckt, nachdem er, das muss auch so surreal irgendwie sein.
Du lernst eine ganz andere Seite von deinem Vater kennen, die so ein wichtiger Bestandteil seines Lebens eigentlich war. Ist total verrückt, ja, wenn man so drüber nachdenkt.
Und dann muss ich aber auch sagen, zum Beispiel die junge Schauspielerin, die als Tonys Schwester gecastet wurde, die Janice spielt, sieht auch original aus, so wie die Mini-Version von der Janice, die man denn so aus der Serie kennt. Also auch Corey Stoll als Junior muss ich sagen, super so Casting. War wirklich so vom Casting her allgemein echt.
Und der hat ja auch viele bekannte Gesichter, also wirklich John Bernthal ist ja noch dabei, Vera Farmiga.
Ja, also. was sie mit ihrer Nase gemacht hat, fantastisch. Also Vera Farmiga war für mich ein absoluter Scene-Stealer.
Darauf wollte ich eben auch noch eingehen. Also sie spielt ja die Mutter von Toni und fand ich super. Ich habe sie im ersten Augenblick auch überhaupt nicht erkannt, weil sie halt wirklich irgendwie so eine Nasenprothese noch irgendwie dran hat, dass sie so eine richtig dicken Äumel da im Gesicht hat irgendwie. Aber da muss ich auch sagen, also sie hat mir echt richtig gut gefallen und da fand ich es fast schon so ein bisschen schade, dass dieser Film sich halt nicht so auf Toni fokussiert, weil ich hätte viel lieber noch mehr von John Bernthal als Papa Soprano und Vera Farmiga als Mama Soprano gesehen, weil die hatten auch irgendwie so eine interessante Familiendynamik und so eine Chemie unter sich, so das wäre allein schon irgendwie noch ein toller Film gewesen.
Und erst recht, wir wissen ja in der Serie, wie kaputt die Beziehung auch zwischen Toni und seiner Mom ist. Ja. Also und wir sehen ja schon, dass es eigentlich schon von der Kindheit an so ist. Und wir sehen auch gerade, wie diese sehr, sehr, sehr schräge Ehe zwischen Tonys Pap und seiner Mom ist, was ich auch ganz cool fand. Aber gleichzeitig muss ich sagen, was ich an diesem Film gut fand, was ich häufig Franchises vorwerfe, es gab nicht viel plumpen Fanservice. Es gab eine Szene, die ich furchtbar fand. Die war so ein richtig plumper Fanservice-Moment, wo im Grunde genommen mit den Zuschauern gesprochen wird. Es gab so einen Kommentar, ich kann nur sagen, da hält jemand ein Baby in der Hand. Und es gibt einen Kommentar, das ist einfach, jetzt sprechen wir mal kurz mit den Zuschauern. Aber ansonsten fand ich das nicht plump.
Ja, ich muss auch gestehen, ich weiß nicht, ob ich so ein Fan davon war. Es gibt ja irgendwie ganz zum Anfang und zwischendurch immer eine Erzählerstimme. Mhm. Das ist dann, ich weiß nicht, darf man das spoilern? Christopher Moltisanti aus der Serie, der ja dann später viel mit Toni zu tun hat, der hier quasi die Geschichte seines Vaters erzählt. Ja. Und ich weiß nicht, weil bei ihm hatte ich auch so ein bisschen so das Gefühl, so er ist jetzt halt wirklich für den Zuschauer, wie du schon sagtest, für den Zuschauer da, um zumindest so ein bisschen zu recappen, ohne dass dieser Film anfängt mit so einem 10-Minuten-Block, das hast du alles verpasst und das musst du wissen, damit du hier jetzt, weil kommt dann immer so in diesen bestimmten Momenten, erklärt er dir dann immer nochmal kurz was. Irgendwo hätte ich es nicht gebraucht.
Nö, hätte man nicht gebraucht, aber ich finde auch, dass der sich in Sachen Fanservice echt zurückhält. Mhm. Also da hätte man
wesentlich schlimmer sein können.
Wesentlich schlimmer sein
können. Vielleicht, wenn wir uns so umgucken, was so zurzeit alles rauskommt. Aber es ist ganz witzig, weil ihr beide habt gesagt, man hätte dieses Voice-Over nicht gebraucht. Ich persönlich, ich sag's jetzt, ich hätte diesen Film nicht gebraucht. So, also jetzt, wo ich ihn gesehen habe und je länger ich drüber nachdenke, ich finde ihn einen netten Film. Ich finde, er sieht unfassbar gut aus. Ich finde, die schauspielerischen Leistungen sind wirklich alle, selbst in den kleinsten Nebenrollen, super.
Aber ist überflüssig.
Aber dieser Film ist für mich so ein bisschen belanglos. Er ist für mich das beste Beispiel von so einem eigentlich Home-Release-Film. Das ist für mich kein Kinofilm.
Ja, da bin ich tatsächlich bei dir. Also so gerne ich auch immer wieder irgendwie so in diesen Mafia-Filmen schwelge, die man dann auch so im Kino gucken kann. Aber The Many Saints of Newark, finde ich, ist mir da nicht differenziert genug irgendwo, weil so die Story, die erzählt wird, haben wir schon tausendmal gesehen und haben wir auch tausendmal besser gesehen. Ja. Und ich finde, du weißt halt auch, und das finde ich halt so schade, weil du weißt am Ende genau, was worauf hinausläuft. Also wenn dann hier auch natürlich noch die Femme Fatale da irgendwo mit eingeführt wird bei Dicky und das ist natürlich dann irgendwie, wie heißt es, Gumara oder irgendwie so, dass er dann quasi so seine Nebenfrau zu seiner eigentlichen Frau und wie das denn noch weitergeht und auseinandergeht. So, das sind alles so Versatzstücke, die wir halt schon kennen, die nicht so wirklich überraschen und deswegen bleibe ich nach wie vor dabei. Ich hätte es wirklich spannender gefunden, wenn dieses Prequel halt wirklich Toni gehört hätte. Und nicht jetzt noch, okay, wir haben halt diesen Dicky Moltisanti, der irgendwie selber auch noch irgendwie versucht, auf eigenem Bein zu stehen.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie das gelaufen wäre, wenn Toni wirklich im Mittelpunkt gestanden hätte, ob es dann vielleicht ein bisschen größere Gefahr gelaufen wäre, noch mehr Fanservice zu bieten und vielleicht auch ein bisschen was zu entmystifizieren. Aber ja, ich kann euch da nur zustimmen. Ich finde, der Film ist genau das, was Sopranos nie war, austauschbar.
Mhm. Ja. Und was ich vor allen Dingen auch von der Story schade fand, wir haben ja vorhin schon kurz darüber geredet, es wird ja auch dieser Rassenkonflikt nochmal aufgegriffen, weil wir eben diesen diese Aufstände von 1967 damit drin haben. Die finde ich aber auch so irgendwie so plump da reingepackt. Also ich war total überrascht, dass wir jetzt auch noch irgendwie auf diese Ebene gehen, um halt irgendwie das noch aufzubauen, wo ich das Gefühl hatte, okay, da entsteht eigentlich eine zweite Geschichte, die einen eigenen Film wert wäre, gerade auch in Bezug auf diesen Harold, glaube ich, heißt er, der ja dann erst so ein bisschen auch so ein Handlanger von Dickie Moltisanti war und dann aber halt auch mehr will und natürlich dann auch angestachelt wird durch diese ganzen Aufstände, mehr aus sich selbst zu machen. Und da habe ich gedacht, okay, also das klingt nach einer interessanteren Story eigentlich noch als das, was wir jetzt gerade so zu sehen bekommen haben.
Na, wir haben drei Stories und ich finde, die drei fügen sich nicht gut ineinander. Also Harold hast du schon erwähnt, Dickie haben wir und wir haben Tony. Mhm. Und irgendwie will es nicht wirklich funktionieren. Erst recht gab es so einen Punkt, wo ich dachte, jetzt bauen wir einen richtig heftigen zentralen Konflikt auf und es könnte mega interessant werden. Man tut es einfach nicht. So, das fand ich sehr schade. Hm. Sehr, sehr schade. Gerade so gegen Ende, dass ich mir, wir machen nichts damit. Okay. Nichts? Okay. Gut. Weil man sieht so Potenzial für geiles Drama. Man sieht wirklich extrem, gerade nach einer gewissen Szene gegen Ende des Films, wird etwas aufgebaut, wo man sagt, jetzt könnte man richtig einen starken Konflikt eskalieren lassen. Und es wäre interessant gewesen, gerade wenn man beide Figuren und deren Werdegang gut kennenlernt und beide Seiten kennenlernt. Und ja, dann macht man aber nichts daraus. Dann endet es so ein bisschen mit, ja, aber wir sind ja Sopranos-Prequel so.
Riecht alles nach Fortsetzung.
Ich sag's ja. Das riecht halt wirklich so danach, dass man so ein bisschen einfach mal so das Wasser austesten will, so nach dem Motto, okay, wie gehen vor allen Dingen die Fans mit dem Film um? Weil ganz ehrlich, der Film ist eigentlich nur für Fans gemacht. Also ich sehe da jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie, ich meine, wie gesagt, der Film funktioniert auch, wenn man die Serie nicht gesehen hat. Aber ich glaube trotzdem, dass er mehr für Fans auch irgendwo gedacht ist und dass man sich vielleicht wirklich sagt, je nachdem, wie die den so annehmen, können wir halt wunderbar noch einen zweiten Teil zum Prequel irgendwie mit ranbauen oder, weiß nicht, am Ende eine Miniserie noch draus machen und Sopranos, so vor den Sopranos, keine Ahnung, irgendwie was. Aber das ist dann schon wieder so ein Punkt, wo ich echt so ein bisschen Schiss davor habe, weil weiß nicht, ich hab, wenn die jetzt wieder die Serie irgendwie kaputt erklären mit irgendwelchem Zeug, was vorher noch wichtig war, da muss man halt so extrem aufpassen. Das hast du ja mit jedem Prequels. Ich meine, Star Wars Prequels ist immer noch so das beste Beispiel, so mit, wir erzählen euch Sachen, die ihr eigentlich schon kanntet, aber sie sind eigentlich ganz anders, als ihr sie kanntet, so, ne?
Und Midichlorianer.
Ja, genau, Midichlorianer. Und das finde ich halt dann schwierig. Also ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass wir da noch eine Fortsetzung zu kriegen.
Ja, ich hoffe, dass es keine Miniserie wird, es gibt nur eine Sopranos-Serie. Und ich finde, die Sopranos-Serie sagt auch alles über die Figuren. Wir brauchen im Prinzip auch keine Fortsetzung mehr, wo wir sehen, wie sich Tony mit seinem Vater streitet. Ich meine, das ist alles Thema in der Serie. Es wäre bestimmt toll gespielt, aber
aber dafür hatten wir diesen Film und man hat es nicht gemacht. Dafür hatten wir diesen Film und man hat es nicht gemacht. Und einfach zu sagen, oh, aber da kommt noch was, ist für mich generell sowas, nee. Wenn mich das schon nicht, was ich hier gesehen habe, nicht so vom Hocker haut, warum sollte ich mich dann auf den nächsten freuen? Ich bin von sowas ehrlich gesagt nie ein Fan. Deswegen, ich war ja, wenn es so um Prequels geht, sind der letzten Zeit, gibt es wirklich eine einzige Reihe, wo ich sage, okay, wow, das war ein Wahnsinns-Prequel. Und das war diese Planet der Affen-Trilogie, diese Prequel-Trilogie, wo das ich stimmt. gesagt habe, ich habe echt was Neues gelernt. Ich hatte eine andere Sichtweise.
Die sind eigenständig.
Ja, die kann man gucken, ohne je den Charlton Heston-Film gesehen zu haben. Und die versprechen mir mit dem ersten Film nicht, okay, aber es kommt noch viel Besseres als der erste. Nee, der erste Teil ist wirklich super. Und der zweite Teil ist wirklich super. Und der dritte ist super. Aber die funktionieren halt, die haben trotzdem jeden Anfang und Mitte und Ende. Ja. Und eine coole Charakterstory über drei Filme. Und dieser Film, war der im Begriff von nett?
Ja. Also, was ich ganz nett fand, ist, dass man zum Beispiel Figuren mal kennengelernt hat, die in der Serie wirklich nur erwähnt wurden, weil die halt tot sind. Und es macht ja auch Sinn, dass wir den Dicky mal kennenlernen, weil der ja für Tony einfach eine wichtige Figur gewesen ist. Auch der Grund, warum er sich Chris angenommen hat. Mhm. Ja, aber mehr ist es halt auch nicht.
Ja, deswegen, also es ist halt nett und genau, und wir wissen ja alle, wovon nett die kleine Schwester ist.
Das Einzige, was diesen Film halt trotzdem so richtig trägt und empfehlenswert macht, sind für mich der komplette Cast. Also die schauspielerischen Leistungen sind durchgehend, selbst in den kleinsten Nebenrollen. Und ich glaube, man kann sagen, dass John Bernthal eigentlich eine kleine Nebenrolle ist und so weiter.
Ich finde es aber sehr lustig, dass John Bernthal irgendwie auch gut in diesen Rollen irgendwie aufgeht. So. Mhm. Also ich erinnere mich noch, das ist so eine Miniserie, die, glaube ich, gefühlt außer mir kein Schwein jemals gesehen hat. Ja, danke, Mob City. Mhm. Die, glaube ich, spielt so im Hollywood der 30er, 40er Jahre irgendwie sowas. Und John Bernthal spielt einen Cop, der irgendwie gegen korrupte Cops irgendwie vorgeht und so. Halt auch so ein bisschen so Period Piece. Aber er ist so unglaublich gut in dieser Rolle. Das war, glaube ich, so mein erster Kontakt zu John Bernthal, der mal nichts mit The Walking Dead und seiner Rolle als Shane zu tun hatte. Wo ich echt dachte, okay, der Mann hat echt was drauf. Und gerade diese Rollen, finde ich, passen ihm echt gut. Und ich fand ihn wirklich toll hier auch in der Rolle von diesem, von Johnny Soprano. Hat wirklich gut funktioniert. Der hat irgendwie so eine Ausstrahlung, die passt.
Und der hat halt auch diese Charakterfresse einfach. Ja, der ist halt. Auch wenn er nur 5 Minuten zu sehen
ist. Und er rockt auch alle diese Akzente. Also generell diese Brooklyn-Akzente kann er gut. Ja. Jersey Italo kann er ziemlich gut. Ich fand ihn auch großartig in seiner auch ebenfalls sehr kleinen Rolle in Wolf of Wall Street. Mhm. Das ist einer dieser Charaktere, die wirklich im Kopf, wenn ich den Film Wolf of Wall Street gesehen habe, da vergesse ich diese Figur nicht. Also deswegen, ich mag ihn sehr gerne.
Ja, der ist super.
Weil wir jetzt ja darüber gesprochen haben, dass es hier mal wieder ein Prequel ist, das lange, lange auf sich hat warten lassen und keiner hat so wirklich drauf gewartet. Mhm. Also ich wusste, ich glaube so 2017 oder so kamen so die ersten Sachen auf, dass man da irgendwie was machen will zu, wo ich schon damals dachte so, ja okay, ich gucke jetzt erstmal die Originalserie und dann entscheide ich mich dazu, ob ich das überhaupt noch brauche oder nicht. Und ich dachte, weil wir sind jetzt, glaube ich, was den Film angeht, mehr oder weniger durch, weil es wurde alles gesagt, was wir sagen können.
Haben wir so eine Wertung wieder raus? Eine Sterne?
Das machen wir gleich. Würde ich sagen, reden wir mal so ein bisschen über unnötige Prequels, gute Serien-Revivals, weil das ist ja irgendwie auch so, weil letztendlich dieser Film ist zwar ein Film, aber er ist ja irgendwo auch ein Serien-Revival, weil natürlich will man dadurch vielleicht auch so ein bisschen nochmal so, gerade weil das ja auf HBO Max dann läuft, so, na, guck doch mal hier auch Sopranos, so, weil beste Serie der Welt und so, ne? Und deswegen dachte ich, okay, reden wir mal so ein bisschen über Prequels, Sinn und Unsinn von Prequels und Serien-Revivals, die uns gefallen haben, die uns so gar nicht gefallen haben. Irgendwie sowas in der Art. Und ich mache einfach mal den Anfang mit meinem Lieblings-Hassbeispiel für ein Serien-Revival, was kein Mensch gebraucht hat und was leider auch alles irgendwie kaputt gemacht hat. Akte X. Also ich bin ja wirklich ein großer, großer Akte X-Fan. Lange bevor ich irgendwelche anderen Serien geguckt habe, war halt Akte X so mein Ding. Und ich habe alle Bücher gelesen, alles, was irgendwie dazu gab und so. Und großer Fan der Serie, bis es dann halt ohnehin schon in Staffel 8 und 9 so ein bisschen bergab ging. Und dann kam ja irgendwann die glorreiche Idee, Chris Carter setzt sich nochmal hin und macht quasi Staffel 10 und 11. Wo ich erst noch dachte, okay, geil. Weil er hat ja auch Gillian Anderson als Scully zurückgekriegt, er hat ja auch David Duchovny als Fox Mulder zurückgekriegt. Und ich dachte wirklich, okay, wow, jetzt kann man wirklich noch mal was reißen, weil bei Akte X war es auch so, das Finale war so ein bisschen unbefriedigend. So, es ist okay für das, was es ist, aber es war halt unbefriedigend. Und dann kam dieses Revival, hat innerhalb von 5 Minuten alles kaputt gemacht, was die Serie irgendwann mal aufgebaut hat, die komplette Mythologie über den Haufen geworfen und sich was Neues ausgedacht.
Okay.
Und das Schlimmste war noch, sie haben sich echt erlaubt, im Finale von Staffel 10 einen Cliffhanger rauszuhauen, der dann in der ersten Episode von Staffel 11 damit erklärt wurde, dass Scully nur einen Traum gehabt hat.
Ja, ja.
Und das
der Klassiker,
ganz,
oder?
Das, ja, aber wo ich mir echt denke, okay, das ist nicht Akte X oder so. Und da, finde ich, habe ich aber auch gemerkt, okay, ihr habt halt euren Zenit damals gehabt und das braucht heute so kein Mensch mehr, weil sie waren halt auch wieder sehr episodisch. Es war halt wirklich so Versuch, so Monster of the Week und so ein bisschen hinten drumrum. Und das ist so halt wirklich, das war so versuchter Fanservice, der aber die Fans irgendwo mehr vor den Kopf gestoßen hat als alles andere. Das ist für mich immer noch so ein Serienrevival, wo ich mir denke, lasst es einfach.
Ja. Okay. Ja.
Und das finde ich halt immer so schade, dass man halt, das haben wir ja heute so häufig, dass so, okay, es hat halt einen großen Namen, es hat halt irgendeine Form von Prestige noch irgendwo und deswegen versuchen wir sie. Deswegen finde ich zum Beispiel bei The Many Saints of Newark auch so lustig, dass im Poster irgendwie unten drunter hast du ja trotzdem noch dieses Sopranos-Logo, wo das P aus dieser Waffe ist und irgendwie Sopranos-Film oder irgendwie sowas, damit dann auch ja klar wird, ja, hier, ne, Sopranos.
Franchise, Baby.
Ja, genau. Habt ihr so ein Beispiel für so ein Revival, was euch total irgendwie auf den Sack ging oder sowas?
Also, ich mache mal direkt den Anfang. Ich bin ja gar kein Seriengucker.
Okay.
Ich gucke mir die großen Serien an, die wichtigen Serien, Six Feet Under, Sopranos, The Wire, Breaking Bad und so weiter und so fort. Die habe ich schon gesehen, aber ich glaube, dass ich im Gegensatz zu euch quasi nichts gesehen habe an Serien und deswegen auch noch nie in Berührung gekommen bin mit einem Revival, was mir irgendwie auf den Sack gegangen ist, glaube ich.
Dann stelle ich aber jetzt tatsächlich mal die Frage, weil du gerade Breaking Bad erwähnt hast. Da gab es ja irgendwann, ich weiß gar nicht, vor 2-3 Jahren oder so, diesen El Camino-Film, der auf Netflix lief, der ja so ein bisschen die ganze Story von Jesse Pinkman weitergeführt hat. Ja. Hast du den gesehen?
Den habe ich gesehen.
Wie fandest du den?
Das war Fanservice.
Ja, ne?
Ja. Volle Pulle. Aber auch komplett überflüssig.
Ich habe den gar nicht erst gesehen. Ja. Das hat mich nicht interessiert. Und dann habe ich von allen nur gehört, ja, das ist schon ganz nett. Und dann dachte ich mir, ja, ganz nett, dafür kehre ich nicht zurück.
So. Nee. Also der Jesse Plemons, der haut richtig einen raus. Der ist super. Aber es ist halt purer Fanservice. Und es macht halt auch das Ende kaputt. Das grandiose Breaking Bad-Ende. Ja. Also
fand ich auch. Also es hat vor allen Dingen auch die Figur von Jesse Pinkman so null weitergeführt. Weil ich meine, es setzt ja so gefühlt 5 Minuten nach dem Finale von Breaking Bad an. Und besteht denn eigentlich nur aus Rückblenden und irgendwie, ach, guck mal, den Charakter gibt's noch, der erzählt ihm jetzt was Neues. Und, oh, guck mal, den Charakter gibt's auch noch, der erzählt ihm auch was Neues. Und die ganze Zeit hast du eigentlich in diesem Film nur drauf gewartet, na okay, wann taucht denn jetzt Walter White auf? Wie wird denn Walter White auftauchen? Wird das in irgendeiner, wie wird das funktionieren können? Und
dann,
ja, genau. Und dann war es halt genauso, wie man sich das denken kann, wenn man halt die Serie auch kennt.
Ja.
Und deswegen finde ich sowas, das war auch nicht gut. Aber halt auch wieder so dieser Punkt, so, ne, oh, Breaking Bad, wir müssen das irgendwie. Und ich meine, sie haben es ja offensichtlich gut mit Better Call Saul irgendwo.
Anscheinend.
Ich habe selber noch keine einzige Folge davon
ich
geguckt.
Ich habe die erste Staffel gesehen, die war sehr gut. Aber ich weiß nicht, warum ich nicht weitergeschaut habe.
Ja, ist manchmal so, ne?
Manchmal ist
halt einfach nicht weiter. Ja. Eve, hast du irgendein Serien-Revival-Beispiel?
Also, für ein beschissenes kann ich mich dir einfach nur anschließen. Also bei Akte X, ich konnte es nicht fassen. Also ich saß wirklich selten, saß ich so vor einem Bildschirm und dachte mir, was erlaubt ihr euch eigentlich? Das war eine Frechheit. Ich habe mich wirklich angegriffen gefühlt. Und es war halt bei mir auch schon so lange her, Akte X. Ich habe ihn angerufen, weil er ist Hardcore-Fan. Er kennt fast jede Episode auswendig. Dann habe ich ihn angerufen und ich so, sag mal, bin ich blöd oder ergibt nichts davon Sinn? Und der so, nee, nichts davon ergibt Sinn. Ich sag, okay, gut. aber dann bringe ich jetzt mal ein positives Beispiel.
Tu es.
Und zwar eine Serie, die zurückgebracht wurde, auch in Form eines Films. Und dieser Film war fantastisch. Das ist für mich Firefly.
Stimmt.
Und zwar, Firefly ist eine Serie, die so eine richtige, schöne Nerd-Serie ist, die nie eine faire Chance hatte, weil der Sender Fox hat sie nicht in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt, hat sie dann auch ins Abendprogramm gepackt, wo es gegen American Idol ankommen musste und dann war aus.
Auch komplett falsch vermarktet.
Ja, voll, voll. Es ist ein Grund.
Trailer-Kampagnen und so zu Firefly waren alle nicht das, was die Serie eigentlich ist.
Ist ein Space-Western, ist gigantisch geil, kann ich jedem empfehlen. Wenn du es noch nicht gesehen hast, die guckst du schnell weg, die guckst du dann am Wochenende durch. Es sind nämlich nur 12 Folgen oder 13. Ja. Okay. Und es ist sehr episodisch, wir lernen einfach so eine Crew auf so einem Schmugglerschiff kennen. Man kriegt ein bisschen Han Solo-Vibes, aber gleichzeitig ist es in erster Linie Western, Western, Western. Und es ist fantastisch. Und es endet leider offen, weil die Serie abgesetzt wurde mit der 13. Folge. Und die 13. Folge hat ein paar Implikationen, die nie aufgelöst werden. Und dann war es das. Und Jahre später hat Joss Whedon das Budget bekommen von einem anderen Studio, von Universal, nicht mehr Fox, das zu beenden mit einem Kinofilm. Und das hat er gemacht. Und dieser Kinofilm, ich weiß, Sebastian hat den geguckt, bevor er die Serie geguckt hat, der hat ihm gefallen. Ich habe den erst wirklich als Sequel gesehen für die Serie. Das Coole ist, er schmeißt dich direkt rein und direkt lernst du die Charaktere nochmal neu kennen. Das heißt, wenn du neu dabei bist, funktioniert es ganz richtig gut. Wenn du es aber als zweistündige Serienfinale betrachtest, ist es unglaublich gut. Also, das ist so ein Beispiel, wo alles funktioniert hat. Wir bringen die Charaktere zurück, die Chemie stimmt immer noch. Wir sehen, so sieht Firefly mit einem Budget aus. Mhm. Was halt auch, was man nicht kannte. Mhm. Und das, was wo uns wirklich noch Antworten schuldig sind, das kriegen wir beantwortet. Gleichzeitig wird nicht alles kaputt erklärt und Sachen sind immer noch offen, die offen sein sollten. Ich war mit diesem Film, der heißt Serenity. Ich war so zufrieden. Also, man guckt den zu Ende und sagt, und diese Reise ist jetzt vorbei. Ich bin wirklich, weil das hat mir jedes Mal gefehlt. Ich war richtig traurig und deswegen habe ich Firefly, nachdem ich das erste Mal geguckt habe, wollte ich es nicht nochmal gucken, weil ich so traurig war, dass man so unvollendete Tatsachen gestellt wird. Und ich rede jetzt nicht wie bei Sopranos, wo das komplette Absicht ist, sondern das ist einfach und wir sind gecancelt. So, deswegen, ja.
Und wie gesagt, und du hast ja schon erwähnt, ich habe halt damals den Film mir irgendwann mal auf DVD gekauft, weil ich gerade auf so einem Sci-Fi-Trip war und dachte, oh geil, und habe den Film. Und der Film funktioniert fantastisch gut, wenn du die Serie halt auch nicht kennst. Okay. Und es ist halt trotzdem immer noch wirklich ein guter Space-Western mit einer coolen Story und coolen Charakteren. Und ich habe halt erst irgendwann danach gecheckt, so, oh, das basiert auf einer Serie. Und oh, ich sollte mir diese Serie mal angucken. also Firefly ist da echt ein cooles Beispiel. Wie sieht es denn bei Prequels aus? Ich glaube, da kommen wir vielleicht eher auf einen grünen Zweig. So, was sind da so Prequels zu irgendwelchen Sachen, die ihr gut findet? Zum Beispiel, was bei mir war, so damals dieses Rogue One. Habe ich auch im Leben nicht gedacht, dass ich diesen Film überhaupt brauche. Weil, okay, es ist Star Wars. Ich weiß eigentlich alles über Star Wars. Ich muss jetzt nicht noch mal erfahren, wie irgendwelche Rebellenkämpfer die Pläne vom Todesstern einsammeln. Also es hieß, oh ja, daraus machen wir aber jetzt noch eine Story. Dachte ich so zuerst so, warum, wieso, weshalb? Und was sie dann aus diesem Film gemacht haben, der ja dann auch so wunderbar konsequent ist, in dem, wie er diese Story dann auserzählt, habe ich mir echt gedacht, okay, geil. So.
Und er gibt dem Star Wars-Franchise neue Bilder.
Ja. Boots on the Ground. Es ist der erste Kriegsfilm in einem Franchise, das Star Wars heißt. Ja. Das fand ich sehr geil. Und es ist der Film, der auf dem Papier eigentlich so wirkt wie der größte Fanservice- und Merchandise-Trick. Und er ist weniger Fanservice als die Sequel-Trilogie. Was krass ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja, wir spielen halt in einer Zeitperiode, wo es optisch einfach sehr, sehr, sehr viele Parallelen gibt zwischen der originalen Trilogie und diesem Film. Aber wenn ich dann so an die Sequels denke, ist das wesentlich mehr Member-Member-Berries ohne Ende, ohne Ende. Aber das Prequel, das für mich am besten funktioniert, abgesehen von den Affenfilmen, ist X-Men First Class.
Oh ja.
X-Men First Class von Matthew Vaughn, der da dann auch Kick-Ass hat er gemacht und die Kingsman-Filme hat er gemacht und wow. Also Eric und Charles so kennenzulernen, diese Beziehung zwischen den beiden. Ich weiß nicht, ich habe diesen Film im Kino gesehen. Ich finde ihn bis heute einen der besten X-Men-Filme. X-Men ist ja sehr Hit und Miss, aber der ist einer der besten. Und als ich das gesehen habe, wie sich jetzt zwischen den beiden entwickelt, diese Freundschaft, schon fast Brüderlichkeit und der Bruch, den wir haben kommen sehen, dachte ich mir, und das habt ihr nicht mit 3 Star Wars Prequels hinbekommen zwischen Anakin und Obi-Wan? Das war so mein Gedankengang, weil die haben das hier wundervoll gemacht. Die verstehen beide Seiten. Der Film ist höchst emotional und gleichzeitig vergisst er nie, dass er ein Comicfilm ist. Auch von den Farben her. Er ist richtig bunt. Und ich fand X-Men First Class, all the way.
Ja, den wollte ich eigentlich auch nennen.
Scheiße, sorry.
Ja, ich muss aber auch sagen, ich mag auch den 3. Star Wars, also Die Rache der Sith, weil er halt so unfassbar düster und operettenhaft ist und allein dieser Kampf zwischen Anakin und Obi-Wan ist halt, ich weiß noch, wie ich da damals, in welchem Jahr kam der raus, weißt du?
2005, glaube ich.
2005, okay, dann weiß ich noch, wie ich da mit 13 drin saß und das gesehen habe in der Spätvorstellung.
Ja, das Wahnsinn. Ist, finde ich, auch der einzige gute Film aus dieser Prequel-Reihe. So, ja. So, also, weil mit dem ersten, finde ich, kann ich überhaupt nichts anfangen. Also, ja. Den fand ich schon damals, als ich ihn als Teenager gesehen habe.
Bis nicht auf den Kampf gut. Am Ende natürlich.
Ja, genau. Ja. Mhm. Aber alles andere, diese ganze Podracing-Scheiße und so, das habe ich im Leben nicht gebraucht.
Worum ging's denn da überhaupt?
Und diese ganzen elendigen Senatssitzungen.
Zollverhandlungen, wichtig.
Ja. Und Teil 2, da kann ich mich an kaum irgendwas erinnern, außer halt so
magst
bestimmte,
Sand?
Genau, ob ich Sand mag.
Und die schwebende Birne?
Und den Yoda-Flummi-Ball-Kampf da. Mhm. Und Teil 3 war wirklich zumindest nochmal was, wo ich mir gedacht habe, okay, krass, das ist jetzt ja eigentlich wirklich erst jetzt so diese Prequel-Story zu Vader, das, was man uns eigentlich
hat sich halt auch episch angefühlt.
Ja, das stimmt. Das
also
stimmt.
Die Dialoge waren teilweise echt immer noch wow, okay. Aber es hatte halt dieses Feeling.
Einfach. Order 66, ja, alles, was man sagen muss. Order 66, selbst die krassesten Prequel-Hater müssen bei dieser Szene sagen, verdammt war das wirksam und effektiv. Ja. Order 66 und selbst die Eröffnungsszene, wo man einfach nur diese zwei Schiffe sieht, die da über Coruscant fliegen und wir dann diesen Kameraschwenk haben und dieses Kriegsszenario über diesem Planeten sehen. Ja. Das ist für mich immer noch, das sind ein paar der besten Minuten aus der ganzen Saga. Obwohl der Film für mich bis heute nie so super ist. Mhm. Aber das, was gut ist, ist dafür sehr gut.
Ja.
Ich habe noch eine letzte Frage an euch, die ich euch nicht vorher gegeben habe zur Vorbereitung. Wir haben ja jetzt über so Revivals auch gesprochen und Sachen, die eigentlich schon lange ad acta gelegt worden sind, die jetzt wieder auftauchen. Das haben wir ja jetzt auch wieder. Matrix 4 kommt demnächst. Da werden wir in diesem Podcast irgendwann bestimmt auch mal drüber sprechen. Und es wird ja Hollywood gerne vorgeworfen, so ein bisschen so diese Ideenlosigkeit. Wir nehmen einfach irgendwas, was vor 10 Jahren, 20 Jahren gut gelaufen ist und machen daraus nochmal irgendwie was Neues. Habt ihr aber irgendein Film, irgendeine Filmreihe oder eine Serie, wo ihr sagen würdet, dazu ein Revival, ein Reboot, irgendeine Fortführung, da wäre ich dabei. Wenn es natürlich die richtigen Leute machen und
ich habe einen Film.
Na dann, hau rein.
Ich will endlich meinen Trick or Treat 2 haben. So, Trick or Treat ist so ein Kult-Halloween-Film, den ich jedes Halloween gucke, ist mein Lieblings-Halloween-Film. Und dahinter stand Michael Dougherty, der hat auch X-Men 2 geschrieben, er hat aber auch den fürchterlichen Superman Returns geschrieben. Und das ist so sein Baby gewesen, sein Festtagsspektakel, so ein Anthology-Film, alles spielt in der gleichen Halloween-Nacht und die Geschichten überkreuzen. Ich finde diesen Film großartig Spaß.
Der ist sehr gut, ja.
Und er hat vor mittlerweile 7 Jahren auf so einem Fanpanel zu dem Film das Poster enthüllt zu Teil 2.
Und vor 7 Jahren?
Ja, und sagt, Trick or Treat kommt und geht in Produktion nach Krampus.
Mhm.
Und wir haben ihn bis heute nicht. Weil danach kam Krampus und danach hat er jetzt diesen Godzilla King of the Monsters gemacht.
Mhm.
Und es ist still geworden. Und ich will diesen Film. Weil das funktioniert halt auch so ähnlich wie es mit dieser Cloverfield-Reihe, wenn sie weitermachen wollen würden, hätte es funktionieren können, weil es Anthology-Charakter ist. Das bedeutet, das Einzige, was gleich bleibt, ist ein Charakter, der in allen Storys so ein bisschen auftaucht und wie so ein Easter Egg. Und der Rest kann jedes Mal was Neues sein, weil es halt Anthology-Geschichten sind. Und sowas finde ich geil.
Aber gut, ich meine, dieses Trick-or-Treat-2-Ding ist doch genauso wie mit der Gremlins-Fortsetzung, die irgendwie immer mal irgendwo angekündigt wird und immer mal wieder schwappt irgendwo eine News hoch. Ja, wir arbeiten noch am Drehbuch und ja, Gremlins 3 kommt noch. Oder auch, jetzt ist es mir wieder entfallen, was war denn das? Ach hier, die Goonies 2. war doch auch ganz, ganz lange im Gespräch irgendwie, dass auch der Originalcast zurückkommt. Das wäre aber zum Beispiel auch, also ich brauche kein Goonies 2.
Nee. Und ich brauche auch kein Gremlins 3. Gremlins 2 ist eine der wahnsinnigsten Fortsetzungen auf der Welt. Und das können sie nicht toppen, weil dieser Film ist so Meta. Der Film ist, und dieser Film ist so eine lebendig gewordene Looney Tunes Show. Das können sie nicht toppen. Und wenn sie jetzt Bill Pelzer nochmal zurückholen, es ist nicht das Gleiche. So. Aber deswegen habe ich Trick or Treat gesagt, weil es müssten ja, abgesehen von diesem einen Charakter, der eh etwas Fantastisches ist, und das ist ein Kostüm, das wird man eh neu besetzen, kann alles komplett neu sein. Mhm. Und wenn der mir nicht gefällt, macht er mir Teil 1 nicht kaputt. Und das ist das Gute, weil das ist häufig das Risiko, wenn du Figuren zurückbringst, die du liebst, mit denen du groß geworden bist, dann willst du nicht sehen, wie sie einen Dinosaurier melken und sich selbst bemitleiden 2 Stunden
lang. So. Ja. Was ich mir wünschen würde, ist ein zweiter Teil von Dread.
Oh!
Ja.
Und auch mal was Kontroverses, aber das wäre mein absoluter Wunsch, Man of Steel 2 von Zack Snyder.
Das ist nicht kontrovers hier. In dieser
Runde, wir lieben Man of Steel und ich finde es auch sehr, sehr schade, dass wir Henry Cavill nicht nochmal irgendwie in so Man of Steel 2 gesehen haben, weil Batman wie Superman zähle ich da jetzt einfach nicht mit rein. Und wenn man da wirklich noch mal eine coole Story rund um ihn erzählt hätte, würde ich auch echt sehr, sehr cool finden.
Brainiac aus in diesem Universum, ja, und vierfach 1000, ja. Und was ich halt auch cool finde, ich hatte gerade noch eine Sache, wenn wir endlich ein einzig gutes Predator-Sequel kriegen könnten mit einem älteren Arnie, der unter PTSD leidet. Und ich hatte einen richtigen Pitch für den Film. Ich habe überlegt, das mal zu vervideoen. Aber das kann richtig geil sein. Beim ersten verliert er sein Team und im zweiten hat er seinen Verstand verloren und eine Bestie kehrt zurück. Und das kann richtig geil sein.
Da war ja auch mal lange im Gespräch ein Conan mit einem alten Arnie. King Conan,
da genau. Da habe ich auch irgendwie immer lange drauf gewartet. Was ich ja sehr schade fand, dass das nie irgendwie durchgestartet ist, ist dieser John Carter from Mars gewesen. Okay. Ich mochte den ersten wirklich ganz gerne, weil ich weiß nicht, da war halt so Bombast und schöne Bilder und komische Figuren und keine Ahnung was. Das ist aber noch so ein Film, wo ich mir denke, okay, das, oder man macht es halt wirklich nochmal neu und dann halt wirklich richtig gut. Aber den fand ich auch immer sehr, sehr spannend.
Wofür ich dankbar bin, was er mir empfohlen hat, das war für mich ein Revival, aber ein Revival von Filmen in Serien, also es ist umgekehrt, weil wir haben heute eigentlich gesprochen über Serien, also über eine Serie, die dann Film bekommen hat und es war umgekehrt, es waren Filme, die eine Serie bekommen haben. Das ist Ash vs. Evil Dead. Also das hat er mir empfohlen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist so gut. Und Sebastian hing mir damit lange in den Ohren und meinte, Eve, das ist deins,
Aber wirklich, also wenn du die Evil Dead-Reihe magst, dann musst du wirklich mal Ash vs. Evil Dead gucken. Diese Serie ist so, also ich meine, spielt viel eine Rolle, dass sie Bruce Campbell halt wirklich auch wieder für die Rolle gekriegt haben. Sam Raimi hat, glaube ich, zumindest in der ersten Episode auch die Regie geführt
und ist halt
als Produzent und so mit dabei. Gleichzeitig aber auch diese Story, die sie dazu aufbauen, diese neuen Charaktere. Lucy Lawless spielt auch mit, die ist in jeder Staffel irgendwie gefühlt so, wird ihr Charakter so ein bisschen, aber auf gute Art und Weise so neu umgeschrieben. Also das ist wirklich so ein Film-Revival, so lange nachdem eigentlich keiner mehr nach Ash vs. Evil oder nach Evil Dead irgendwo gefragt hat. Zumal es gab ja dann auch noch dieses Evil Dead Reboot.
Remake, das ich eigentlich ganz gern mochte. Das war ein guter, ekliger Splatter mit krassen Effekten auf jeden Fall.
Der haut richtig rein.
Hat reingehauen. Ja. Aber es war halt wie Bruce Campbell selbst. Bruce Campbell hat da mitproduziert an dem Film und hat ja sogar in einer Post-Credit-Scene ein Mini-Mini-Cameo, so ein Mini-Cameo. Ja. Aber er hat ja selber gesagt, dass die Fans zu ihm gesagt haben, close but no cigar. Sie wollten Ash zurück. Und wer Ash vs. Evil Dead sieht und ein Fan von Evil Dead 2 ist, und ein Fan von Army of Darkness ist, ist das Beste dieser beiden Filme in eine Serie gepresst, die ich mittlerweile jeden Oktober gucke. Und okay. Ich binge das Ding weg. Das ist,
wie lange so geht da so eine Folge?
20 Minuten, okay. 25. Also okay. Das gibt es jetzt auch Läufer auf Netflix zurzeit.
Sind auch nur 3 Seasons.
Okay.
Also ist dann
die längste Folge ist die erste, die dauert 40 Minuten, ist die Pilotfolge. Ansonsten so 25
Minuten. So eine halbe Stunde, ja genau, so 25 Minuten, 30 Minuten, immer so in dem Dreh.
Großartig. Ja, Halloween steht vor der Tür, ne?
Ja, ja, genau.
Ich bin gespannt, was du davon hältst. Das, ja. Die gibt's auf Netflix und ich glaube auch auf Prime.
Auf Prime war sie ursprünglich mal. Ich glaube, jetzt ist sie halt wirklich zu Netflix gewandert.
Also auf Netflix gibt es sie auf jeden Fall.
Ja.
Okay, Alter, okay. Suchtpotenzial. So geil. Und Cobra Kai natürlich.
Und Cobra Kai. Ja, Cobra Kai fand ich auch
so. Und wenn man so möchte, die Mission Impossible-Filme sind auch aus einer Serie gekommen, ne? Und stimmt, jetzt noch immer am Laufen.
Stimmt. Ja. Und ja, das ist jedes Mal, wenn Sebastian und ich einen neuen Mission Impossible-Film gucken, ist das eins unserer Highlights des Jahres. Einfach nur wegen, was macht Tom Cruise als nächstes?
Genau, ja. Gut, wir müssen noch ein Fazit abgeben zu The Many Saints of Newark. Ich habe das Gefühl, wir haben kaum über diesen Film gesprochen, sondern mehr über anderen Kram. Aber Yves, ich würde einfach mal anfangen. Auf einer Skala von 1 Stern bis 5 Sterne, was gibst du dem Ganzen?
2,5, wahrscheinlich so.
Ja.
Zwischen 2,5 und 3. Also der Cast ist, wie gesagt, Fazit, Cast ist brillant, Bilder sind brillant, Story ist sehr, sehr, sehr durchschnittlich, was man alles schon gesehen hat. Und gerade die paar Möglichkeiten, die er hatte, so richtig geiles Drama aufzubauen, hat er nicht genutzt und fühlt sich dann doch eher an wie ein nettes Beiwerk zu einer Serie, die wesentlich mehr verdient.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Toller Cast, tolle Bilder, aber halt komplett austauschbar. Ich würde dem Ganzen auch 2,5 Sterne geben. Ja.
Ich schließe mich allem an und rede nicht nochmal weiter, weil ich würde sonst nur nochmal genau das Gleiche sagen. Also, wie gesagt, ich glaube, für Fans der Serie ist es was man sich durchaus angucken kann. Wenn man jetzt einfach nur irgendwie einen Mafia-Film sehen will, dann sollte man sich irgendwas anderes angucken.
Ja.
Deswegen, das war unser toller Talk über The Many Saints of Newark. Yves, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein.
Danke, dass ich wieder da sein durfte.
Pascal, dir vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe hier eine gute Halloween-Horror-Podcast-Gruppierung gefunden. das müssen wir auf jeden Fall mal in unsere Podcast-Planung noch mit einnehmen. Ich weiß, der gute Pascal und ich, wir werden uns ja demnächst noch über so ein bisschen über Horrorfilme unterhalten, zusammen mit Tobi. Aber ich finde, wir sollten auf jeden Fall hier nochmal, irgendwie, hier ist noch Potenzial für eine gute Horrorfilmrunde, weil ich weiß, Pascal ist da ja auch sehr drin im Horrorgenre. So. Deswegen, das sollten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten.
Sehr gerne.
Gerade wenn die düstere Oktober-Halloween-Zeit jetzt wieder losgeht. Und Halloween Kills kommt ja auch im Oktober.
Aber verschoben worden, ne?
Ja, der kommt jetzt zeitgleich.
Aber ich glaube, es ist nur eine Woche nach hinten verschoben. Startet jetzt irgendwie zeitgleich mit Venom 2, was wahrscheinlich Halloween nicht so gut tun wird. Weil irgendwie
Weiß ich nicht.
Ich glaube wirklich, das sind zwei große Franchises. Ich glaube, die einen werden nicht abgeschreckt sein. Ich hätte Angst eher, wenn Dune zum Beispiel anlaufen müsste gegen einen Marvel-Film. Da hätte ich richtig Angst vor gehabt. So. Aber, ja.
Na gut, ja. Also, da ihr seht, es kommt noch einiges auf uns zu. Vielen lieben Dank auch an alle da draußen, die uns fleißig zuhört, die ihr uns gerade auf eurer Apple Podcast-App, so rum, nicht? Reviews spendet und Bewertungen spendet. Damit helft ihr uns natürlich auch aus, ein bisschen sichtbarer zu werden. Lobkritik, Anregung an leinwandliebe@filmstarts.de. Für alle, die sich gegen Pascals Dune-Artikel wehren wollen, könnt ihr natürlich auch dahin schicken. Reichen wir denn an Pascal weiter?
Ich freue mich.
Wenn er denn am Samstag rauskommt, ne? Also wenn ihr die Folge hört, dann noch nicht gleich diesen Artikel suchen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.